Paulus schreibt im ersten Kapitel des Römerbriefes, dass der Mensch, der Gott nicht preist und ihm nicht dankt, ohne jede Entschuldigung ist. Und er begründet dies mit der Schöpfung, die sich ohne einen Schöpfer nicht erklären lässt. Cicero, ein heidnischer Denker, Philosoph, Staatsmann und was alles, war vor Christus, argumentiert ähnlich. Er schreibt: Ist es überhaupt möglich, dass wir zum Firmament aufschauen und die Himmelskörper betrachten, ohne davon überzeugt zu werden, dass es einen Gott gibt? Sind wir nicht geradezu gezwungen, zuzugeben, dass es eine Gottheit gibt, ein vollkommenes Wesen, einen beherrschenden Verstand, einen Gott, der überall ist und alles durch seine Macht regiert? Wer das bezweifelt, kann ebenso gut leugnen, dass es eine Sonne gibt. Die Zeit zerstört alle falschen Anschauungen und bestätigt das, was wahr ist. Das ist der Grund, weshalb bei uns und bei allen anderen Völkern die Anbetung der Götter und die Ausübung der Religion an Klarheit und Ausbreitung täglich zunimmt. Die Schöpfung beweist also die Existenz Gottes. Was das allerdings für ein Gott ist, ob es vielleicht sogar mehrere gibt, das geht aus der Schöpfung nicht hervor. Der zweite Grund, wieso der Mensch, der seine Lebensrechnung ohne Gott macht, nicht zu entschuldigen ist, ist das Vorhandensein der Prophetie. Wenn nämlich Hunderte von Dingen genauso eingetroffen sind, wie sie zuvor prophezeit wurden, dann muss der, der prophezeien hat lassen, den Lauf der Welt in der Hand haben und somit auch mein kleines Schicksal. Und der einzige Gott, der die Zukunft voraussagt, ist der Gott der Bibel. Alle anderen heiligen Bücher müssen da passen. Sie wissen nichts von der Zukunft. Ich muss mich also informieren beim Gott der Bibel, worauf alles hinausläuft und wie er mein Leben sieht. Sonst bin ich ohne Entschuldigung. Je tiefer wir nun in die Prophetie eindringen, desto klarer wird uns, dass ihr Fokus sich fast ausschließlich auf Gottes Sohn richtet, Jesus Christus. Jesaja 53 steht: Alles, was dem Herrn gefällt, durch seine Hand von Jesus Christus, wird es gelingen. Teilweise ist es schon gelungen, deshalb sind wir hier, als der Herr Jesus das erste Mal auf der Erde war. Vieles ist aber noch ausständig. Und das wird er erledigen beim zweiten Mal. Bevor der Herr Jesus nun seine Jünger verlassen hat, vor 2000 Jahren, hat er ihnen zwei Dinge versprochen. Erstens, er würde als Ersatz für seine Gegenwart den Heiligen Geist schicken. Das hat er bald einmal darauf erfüllt, diese Verheißung. Seit Pfingsten ist jeder Gläubige, sagt Paulus, ein Geist mit dem Herrn. Und der Vergleich dieses Ein Geist sein mit dem Ein Fleisch sein zwischen Mann und Frau, also eine sehr intensive Gemeinschaft, wenn sie gelebt wird. Die zweite Verheißung, die der Herr uns gegeben hat, ist die: Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das Haus des Vaters und der Ort, wo Jesus jetzt ist, ist der Himmel. Diese Verheißung ist noch ausständig. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang, nicht alle Menschen wird er holen, sondern nur die Gläubigen. Die Ungläubigen lässt er zurück. Er sagt im Evangelium, zwei werden auf einem Bett sein, einer wird genommen und der andere wird gelassen werden. Und weil der Herr gerecht ist, holt er nicht nur die lebenden Gläubigen, sondern gleich auch seine gesamte Braut, also auch die bereits in Christus Entschlafenen, lehrt Paulus im 1. Thessalonikerbrief. Denen geht es zwar da, wo sie jetzt schon sind, im Paradies, sehr gut, im Himmel aber mit dem Auferstehungsleib sicherlich noch viel besser. Und deshalb par conditio, gleiches Recht für die gesamte Braut. Frage, wieso kommt der Herr mitten in ein Geschehen rein, wo auf der Welt, wenn wir genau lesen, offenkundig Friede herrscht und Sicherheit, heißt es im Thessalonikerbrief, wo die Menschen sind mit Alltagsroutine, sie essen, sie trinken und sie heiraten und ahnen nichts Böses, heißt es im Evangelium, und holt die Seinen raus. Wieso macht er das? Die Antwort der Bibel lautet, weil hier gleich darauf die Hölle los sein wird. Gottes Zorn und der Zorn von Jesus Christus, er entlädt sich über alle, die dem Evangelium nicht gehorcht haben. Gott ist zwar langmütig und will nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, aber einmal, wissen wir, wird damit Schluss sein. Uns aber, sagt Paulus im 2. Thessaloniker, hat Gott nicht bestimmt zum Zorn, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Und der sagt in der Offenbarung, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Die Versuchung, wenn wir gehört haben, das vorletzte Mal, besteht darin, dass man sich entscheiden muss, ob man lieber das Zeichen des Tieres annimmt und dafür am Leben bleibt, oder ob man es vorzieht zu sterben. Darin wird die Versuchung bestehen. Geschwister, der Herr hat uns gelehrt, wir sollen beten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Welche Situation sollte er eigentlich vor Augen gehabt haben, wenn nicht diese hier? Während dieser Zeit, wir haben es gehört vorletztes Mal, wird der Böse vom Himmel auf die Erde geworfen werden. Offenbarung 12, Vers 12. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt. Wehe der Erde und der Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Unter dem Eindruck dessen, was da alles über diese Erde kommen muss, lesen wir deshalb am Ende der Offenbarung folgendes Gebet der Gemeinde, kurz und knackig, wie es der Herr empfiehlt dem Vater unser. Der Geist und die Braut sagen, komm und hol uns hier raus. Der hat es versprochen und der wird es auch tun. Ich komme wieder, hat er gesagt, und ich hole euch. Was jetzt die Zeit anbelangt, ich rede zu solchen, die zugehört haben, dreimal jetzt, nach diesen sieben schrecklichen Jahren, wenn der Herr Jesus für alle Menschen sichtbar wiedergekommen ist und bleiben wird bis zum Schluss. Diese Erde hat, wenn wir die Bibel lesen, nach der Wiederkunft des Herrn, der Sichtbaren, noch eine Lebensdauer von insgesamt 1000 Jahren. Sechsmal kommt dieser Ausdruck in Offenbarung 20 vor. Also muss mit den 1000 Jahren muss das doch stimmen. Was jetzt diese Zeit anbelangt, haben wir Christen ein Problem. Eigentlich müssten wir uns schämen, muss ich sagen. Wir schaffen es nämlich noch gerade ab und zu mutiger, über die beiden Gerichte zu reden, die erhalten wird, gleich nach seiner Wiederkunft und am Ende der 1000 Jahre. Es ist aber fast ein Tabu, über diese 1000 Jahre selbst, wo er auf der Erde regieren wird, zu reden. Höchstens in einem kleinen Nebensatz, wo unsere Worte meist so vergeistlicht werden, dass sie alles und zugleich auch nichts sagen, zumindest nichts Konkretes. Obwohl die Bibel darüber sehr viel sagt und sehr konkrete Aussagen macht. Und wenn ich die Propheten des Alten Testamentes lese, dann sagen sie eigentlich relativ wenig über die Leiden des Messias, aber sehr viel über seine zukünftige Herrschaft. Jesus, der Nazaräer, der König der Juden, hat Pilatus über das Kreuz schreiben lassen und er hat sich geweigert, diese Inschrift zu entfernen. Ich muss sagen, bravo Pilatus, für einmal etwas Gutes, denn genau so wird es sein. Jesus, der Sohn Davids, wird herrschen über sein Volk von Jerusalem aus. Und auch die anderen Völker werden ihm untertan sein. Das heißt, bei Jesaja 2, lese die ersten vier Verse. Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, über Juda und Jerusalem geschaut hat. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinem Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Das ist noch ausständig und wird stattfinden auf dieser Erde. Sogar in der Natur wird es Veränderungen geben. Prophezeit Jesaja in Kapitel 11. Kann man vielleicht einen Schluck Wasser. Lange Zeit auch noch unter den sogenannten Kirchenvätern haben die Christen kein Problem gehabt, an diese herrliche Zeit, die diese alte Erde noch im Willen Gottes erleben soll, zu glauben. Manche aber sind zu weit gegangen. Sie haben Dinge gelehrt über dieses irdische Reich, die sind weit über die Schrift hinausgegangen. Und was ist passiert? Als Reaktion ist zum Beispiel ein Kirchenvater Augustinus hergegangen und hat angefangen zu lehren, dass diese 1000 Jahre, die sind im geistlichen Sinn zu verstehen und haben bereits begonnen mit der Kirche. Kein Wunder schließlich, dass im Jahr 1000 nach Christus, um dieses Jahr herum, als es immer näher gekommen ist, sind die Menschen voller Angst, haben sie das Ende der Welt erwartet. Und die Kirche hat es ausgenutzt und hat die irdischen Güter der Leute gegen die Sündenvergebung eingetauscht und hat, lest man bald einmal drauf, die Hälfte aller Ländereien besessen. Es gibt noch ein paar andere seltsame Lehren über dieses tausendjährige Reich. Manche verlegen es sogar in den Himmel. Wer aber die Bibel so lässt, wie sie ist und sie nicht verdreht, für den stehen 4 Dinge fest. Erstens, es wird sein nach der für alle sichtbaren Wiederkunft Jesu. Zweitens, es wird sein auf dieser Erde. Drittens, die Juden werden wieder das Hauptvolk Gottes sein. Und viertens, das ist auch ein Erkennungsmal, Satan wird während dieser Zeit die Menschen nicht verführen können, weil er gebunden sein wird im Abgrund. Deshalb sind sie dann so brav. Jede Irrlehre verstößt normalerweise gegen 2 von diesen Punkten, wenn ihr euch damit mal beschäftigen wollt. Ganz kurz noch zum Satan. Wo beginnt seine Macht und wo endet sie? Der Satan, hat mal jemand gesagt, ist der Kettenhund Gottes. Und Gott bestimmt die Länge. Manchmal lesen wir in der Bibel, geht die Initiative für eine Plage, die uns trifft, vom Satan aus. Wir denken an Hiob. Manchmal aber auch von Gott. Zum Beispiel in 1. Korinther 5, wo Paulus die Gemeinde auffordert, einen bestimmten Mann im Namen des Herrn Jesus dem Satan zu überliefern, damit er zur Besinnung kommt und nicht am Ende verloren geht. Deshalb, wenn wir in einer Situation sind, wo uns etwas schwer zu schaffen macht, dann sollten wir uns folgende Frage stellen. Könnte das vielleicht vom Satan ausgehen? Dann können wir ruhig abwarten. Gott hat die Kette in der Hand, es wird vorbeigehen. Könnte es vielleicht von Gott ausgehen? Hat Gott mir vielleicht was zu sagen? Da müssen wir was ändern in unserem Leben. Oder es ist eine Schwierigkeit, die dritte Möglichkeit, die einfach dazugehört zu diesem Leben hier. Und ich möchte Schluss machen, aber nicht mit dem Satan, sondern mit einer Prophetie natürlich über Jesus Christus, damit wir das vor Augen haben. Um ihn geht es. Um seine Herrschaft. Die ist dem Vater im Himmel mindestens genauso wichtig, wie es sein Tod war. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. In seinem Reich hier auf der Erde wird noch gestorben werden. Die Menschen werden alt, aber es wird noch gestorben. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, zum Schluss, wenn also der Tod auch besiegt ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Das ist dann der neue Himmel, neue Erde. Danke.
Ja, ich hatte das letzte Mal bei der letzten Predigt hatte ich ja versucht, die vier letzten Kapitel von der Offenbarung zusammenzufassen. Und da ist natürlich einiges mir gefallen. Jetzt habe ich 10 Minuten für ein, im wahrsten Sinne des Wortes, heißes Thema. Und es gefällt uns nicht. Also mir wäre es lieber, wenn ich das nicht weitergeben müsste. Aber all die, weil das Wort Gottes sagt, meine ich, sollte man das auch ernst nehmen. Und das ist eben das Buch des Lebens und der Feuersee. Also wirklich ein heißes Thema. In Offenbarung 20, 12 und 15 können wir die Folie haben. Ich hoffe, das klappt jetzt über die Kilometer nach. David, wenn du die Folie noch zeigen kannst. Danke. Also Offenbarung 20, 12 und 15. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor Gottes Thron stehen. Und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. Und Vers 15. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden in den Feuersee geworfen. Da fragt man sich natürlich, was ist das für ein Buch des Lebens? Und da sehen wir dann im 2. Mose schon, war die Situation, dass das Volk Israel in der Wüste war und sie haben es aufbegehrt. Sie haben sich dann, statt Gott anzubeten, haben sie sich ein goldenes Kalb gemacht, das sie dann angebetet haben. Und Gott war natürlich zornig darüber und Mose ist dann zu ihm gegangen und hat gesagt, so kehrte Mose zum Herrn zurück und bat, diese Leute haben eine große Sünde begangen. Sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. Doch ich bitte dich, vergib ihnen ihre Sünde. Wenn nicht, dann streiche mich aus dem Buch, das du führst. Der Herr antwortete Mose, ich werde nur die aus meinem Buch streichen, die gegen mich gesündigt haben. Da sehen wir also schon zwei ganz wesentliche Dinge von diesem Buch des Lebens. Erstens ist es eigentlich schon da, bevor jetzt die Menschen kommen. Und eben jeder ist darin geschrieben. Also Gott hat alle Menschen, die er geschaffen hat, auch schon in dieses Buch des Lebens hineingeschrieben. Deswegen nur kann man sie hinausstreichen. Man kann nur was streichen, was schon da ist. Und eben das Zweite, ausgestrichen wird, die gegen mich gesündigt haben. Die also gegen Gottes Willen gesündigt haben. Die werden ausgestrichen, sagt damals Gott schon zu Mose. Aber auch nur die, keine anderen. Also wer nicht sündigt, der wird auch nicht ausgestrichen. Das ist auch gut zu wissen. Der David, der hat es auch schon davon gesprochen, im Psalm 69, da betet er, ihre Namen, da meint er eben seine Widersacher, sollen aus dem Buch des Lebens gestrichen werden, damit sie nicht darin stehen, zusammen mit denen, die nach deinem Willen leben. Der sagt es mit seinen Worten, also gestrichen wird, der eben nicht nach dem Willen Gottes lebt. Und warum? Damit sie nicht nachher zusammen sind, also in der Herrlichkeit können die nicht mehr zusammen sein. Diejenigen, die Gottes Willen tun, können nicht zusammen sein mit denen, die Gottes Willen nicht tun. Das merkt der David auch schon. Das passt nicht zusammen. Deswegen müssen die einen oder die anderen müssen raus. Und eben, er sagt natürlich, die, die nicht deinen Willen tun, bitte nimm die raus, damit ich da deinen Willen tue. Ich möchte da drin bleiben. Es gibt noch mehr Stellen darüber, aber es wäre jetzt zu weit. Aber jetzt nochmal auf die Offenbarung. Offenbarung 3, 5. Das ist der Brief, den Jesus an die Gemeinde in Sardes schreibt. Da schreibt er am Schluss dann, nachdem er ihnen so gesagt hat, was er positiv findet, was er nicht so gut findet an ihnen. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Also einmal sehen wir daraus, ist es Jesus, der diesen Namen eventuell ausstreichen muss. Er sagt, ich werde ihn nicht auslöschen. Und dann eben, wer nicht ausgelöscht wird, das sind die, die überwinden. Eben, Simon hat schon gesagt, die Reise ist nicht immer nur bequem. Da gibt es auch Schwierigkeiten, da gibt es große Schwierigkeiten. Wenn man so auf den Berg geht, dann kann auch einmal sein, das ist eine große Schlucht, man weiß nicht mehr weiter. Oder ein Fels, wo man jetzt irgendwo hochkommen muss. Und so sind eben auch in unserem Leben als Nachfolger von Jesus immer wieder Probleme, die, wie Karl gerade gesagt hat, können sein vom Satan, können auch aus unserem eigenen Seele, aus unserem eigenen Geist kommen, die Probleme. Oder sie können auch sein, dass Gott uns da stärken will dadurch. Aber auf jeden Fall, wir müssen das überwinden. Wenn wir nicht überwinden, dann heißt es, wenn wir nicht mit weißen Kleidern begleitet werden, dann muss Gott uns auslöschen, muss Jesus uns auslöschen. Also Gott möchte, dass wir kämpfen, dass wir nicht einfach nur so bequem dahingehen, sondern überwinden heißt, man muss kämpfen und er hat uns auch die Kraft dazu gegeben. Aber dann jetzt eben auch positiv gesagt, Offenbarung 21, Vers 7 und 8, heißt es, wer überwindet, wird dies alles empfangen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Doch die Feigen und Treulosen und diejenigen, die abscheuliche Taten tun, und die Mörder und Unzüchtigen und die, die Zauberei treiben, die Götzendiener und alle Lügner. Sie erwartet der See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und da geht es natürlich, da sagen wir, ja klar, Mörder bin ich nicht und abscheuliche Taten tue ich auch nicht. Aber dieses Wort ist eben an die gerichtet, die eigentlich im Buch des Lebens sind und die auch zu Jesus gehören. Wenn wir nicht überwinden, dann werden wir auch ausgestrichen. Und wer wird ausgestrichen? Die Feigen. Also wer Jesus eben nicht bekennt, auch vor der Welt, auch wenn er jetzt dafür vielleicht ausgelacht wird oder vielleicht sogar wie viele unserer Geschwister auch angegriffen wird oder vertrieben wird aus seiner Heimat oder ins Gefängnis kommt, gefoltert wird. Wer da sagt, nee, das ist mir zu heiß, ich bleibe lieber wie ich bin und bleibe lieber so im gemütlichen Leben. Die Menschen müssen leider ausgetrieben, ausgestrichen werden. Oder die Treulosen, die eben Jesus nicht treu nachfolgen. Eben abscheuliche Taten, hoffe ich, das sind wir nicht in Gefahr. Mörder auch nicht. Unzüchtig, das ist natürlich dann schon wieder etwas, was Jesus uns klar gesagt hat. Das betrifft eben nicht nur die Menschen, die wir sowieso klar wissen, das ist ganz schlimm, was sie tun. Unzüchtig können auch wir sein. Jesus sagt, wer als Mann eine Frau begierig anschaut, der hat eigentlich schon die Ehe gebrochen. Also er zählt auch schon zu einem Unzüchtigen. Wer die Sexualität nicht in dem Rahmen ausübt, die Gott vorgesehen hat, ist schon ein Unzüchtiger. Und wenn ich mich anschaue, dann muss ich da sehr oft um Vergebung bitten, weil ich eben schon immer wieder merke, das betrifft mich schon auch. Und ich glaube, das müssen wir wirklich sehr ernst nehmen. Wenn Jesus gesagt hat, wenn dein Auge dich verführt, dann reiß es aus. Also wenn ich merke, meine Blicke, die hängen einer Frau nach, dann muss ich mein Auge quasi ausreißen. Nicht natürlich materiell, aber dass ich wirklich meine Augen wegdrehe und ihm Vergebung bitte und diese Frau, die da vielleicht so anzüglich vor mir steht, eben segne und ihr einen guten Ehepartner wünsche. Zauberei ist auch schon, wenn ich Astrologie mache, ist auch schon Zauberei, wenn ich Wahrsage, Glaube irgendwo, wenn ich dem anhänge. Es gibt viel, wo auch Christen, meine ich, in Gefahr sind. Die meinen, das ist ja nur Spielerei, aber es ist keine Spielerei. Götzendiener, ja, wir müssen jetzt nicht irgendwo vor einem Götzen da niederknien, aber auch der Mammon ist ein Götze. Also die Liebe zum Geld ist auch ein Götze. Wenn das Geld uns mehr wert ist als Jesus, die Nachfolge, dann ist es ein Götze. Dann sind wir ein Götzendiener. Und dann können wir auch als sogenannte Christen oder ja, vielleicht sogar Gläubige, können wir wirklich auch darunter fallen. Also wenn ihr merkt, das Geld bekommt eine Rolle in meinem Leben, was nicht zusteht, dann schnell umkehren. sonst wird es zu heiß nachher. Nochmal im nächsten Vers, 21, 27, kommt es nochmal: Nichts Unreines wird hinein dürfen in das neue Jerusalem. Auch niemand, der Götzendienst treibt und Lügen verbreitet, sondern nur die, deren Namen im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Also erst wird es wiederholt, eben nichts Unreines kommt rein, aber dann, die im Lebensbuch des Lammes geschrieben sind. Also da sehen wir, dieses Buch des Lebens, das hängt mit dem Lamm zusammen. Das ist gleich das Buch des Lammes. Jesus ist das erste Mal als Lamm gekommen, hat sich als Lamm schlachten lassen, hinrichten lassen, als Opfer eben Gottes, um eben alle Sünde wegzunehmen. Und die Namen, die im Buch des Lebens geschrieben sind, die sind eigentlich schon deswegen drin geschrieben, weil Gott ja schon wusste, die Menschen, die werden meinen Willen nicht halten können, sie werden abirren, sie werden unheilig sein, aber ich plane schon voraus, ich bahne den Weg für mein Lamm, für dieses Opferlamm, was eben alle Schuld auch wieder ausradiert. Das ist eben das Buch des Lammes. Und Jesus ist gekommen, ist dieses Lamm geworden, wie Johannes der Täufer, der gesagt hat, siehe das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt hinwegdringt oder hinaufträgt ins Kreuz. Und Jesus sagt eigentlich hier, ich kann euch richten, ich kann euch in Feuersee werfen, weil ich auch das Lamm bin, der eigentlich euch ermöglicht hat, nicht dorthin zu kommen. Weil in mir habt ihr die Möglichkeit, alle Schuld, alle Sünde eben wegtragen zu lassen. Also der Richter ist gleichzeitig derjenige, der die Voraussetzung geschaffen hat, dass wir nicht gerichtet werden müssen. Das ist das Wichtige dabei. Also es ist ein hartes Wort, aber es ist gleichzeitig eine Zusage. Ich richte euch, aber ich bin auch das Opferlamm. Bevor ihr gerichtet werdet, kommt zu mir und lasst euch eure Schuld vergeben. Und solange Jesus auf der Erde war, hat er da auch nochmal sehr eindrücklich die Jünger gewarnt vor diesem Feuersee. Und wir müssen wirklich das lesen, dass es zu den Jüngern gesprochen ist, nicht zu den bösen Menschen draußen. Zu den Jüngern hat er das gesagt. Zum Beispiel Matthäus 5, 21, 22. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Das ist eben auch das Gericht damals gewesen. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Das war bei der Bergpredigt. In der Bergpredigt hat Jesus eben auf dem Berg zu seinen Jüngern gesprochen. Also unten waren die Volksmassen, die sind zu Jesus gekommen und er hat seine Jünger genommen, auf den Berg gegangen, um ihnen einige wichtige Dinge zu sagen. Und da hat er das gesagt zum Beispiel. Also einfach zu mir, zu dir hat er das gesagt. Schaut zu, dass ihr euren Bruder nicht du Idiot nennt. Wenn ihr das tut, wenn ihr diese Einstellung habt, dann ist es sehr gefährlich. Also wir müssen auch wirklich unsere Einstellung zu unseren Geschwistern immer wieder von Gott überprüfen lassen. Wie stehen wir zu ihnen? Wenn sie vielleicht etwas ganz anderes glauben, wenn sie was anders tun als ich oder wenn sie auch etwas anders verstehen in der Bibel als ich. Wenn sie Dinge tun, die ich meine, das gibt es doch nicht, das kann man nicht, das darf man nicht. Ich bin nicht derjenige, der richtet. Das ist das eine, was er sagt. Dann Matthäus 7, 13, ihr, auch wieder ihr, sagt er zu den Jüngern, könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Die Straße zur Hölle ist breit und ihre Tür steht für die vielen weit offen, die sich für den bequemen Weg entscheiden. Also oft müssen wir diesen Rucksack nehmen, der eben auch schwer ist. Diesen engen Weg, diesen steilen Weg, weil die Bequemlichkeit bringt uns nicht ans Ziel. Also wenn uns Jesus unterwegs auch schwierige Wegstrecken zumutet, dann ist eben gefragt, dass wir eben überwinden, dass wir da mitgehen. Sonst sagt er den Jüngern, wenn euch das zu steil ist, wenn euch das zu unbequem ist, tut mir leid, aber dann muss ich euch leider ausstreichen aus diesem Lebensbuch des Lammes. Ein anderes Wort an die Jünger, an die Freunde, Lukas 12, 4, 5. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Vollmacht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Es war die Gelegenheit, wo Jesus seine Jünger ausgesandt hat, um den Menschen von ihm zu erzählen, wie sie gerettet werden können. Und er sagt, es kann sein, dass ihr wirklich Schlimmes erlebt, das soll euch vielleicht sogar töten, aber das soll euch nicht so Furcht einjagen. Ihr sollt eher fürchten, wie euch eben in die Hölle werfen kann. Und da spricht er sicher nicht vom Satan, weil der Satan kann uns nicht in die Hölle werfen. Die Gelegenheit, wo wir in die Hölle geworfen werden, da ist er schon, der Satan in der Hölle. Er kann das nicht machen. Es ist der Richter. Jesus sagt auch, ich streiche euch aus dem Buch des Lebens aus und ich werfe in die Hölle. Also wir sollen vor Gott, dem Richter, eben ja, Furcht haben. Einfach dieses Wissen, es ist nicht einfach nur so ein Weg, ja, ich bin jetzt Christ und jetzt ist alles in Ordnung, sondern wir müssen wissen, wir müssen treu bleiben, wir müssen überwinden, selbst wenn es uns das Leben kostet. Es ist wichtiger, dass wir unser Leben lassen, wenn es Gott möchte, dass wir leiden, wenn es Gott möchte. Es ist wichtiger, als eben zu schnell aufzugeben. Dann noch ein Hinweis, wo Jesus auch gibt, in Johannes 15, 16, wie wir das eben jetzt vermeiden können. 15, Vers 1, 2 und Vers 6, Entschuldigung. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Also es sagt auch wieder zu den Jüngern, wenn wir nicht in Jesus bleiben, dann werden wir hinausgeworfen. Aber eben auf der anderen Seite, wie können wir das vermeiden, wenn wir eben in ihm bleiben, wenn wir als Rebe in dem Weinstock bleiben. Und so eben in dieses neue Jerusalem will, was er uns versprochen hat, in dieses ewige Reich, in diese ewige Herrlichkeit, der braucht zwei Dinge. Erstens die Rettung, dass ich einmal diese Rettung, dieses Opfer von Jesus annehme. Ich möchte dein Opfer annehmen, ich möchte meine Schuld von dir begleichen lassen. Und dann aber eben auch diese sogenannte Heiligung, in seinem Willen bleiben, in seinem Willen leben, in Jesus bleiben, seine Gebote eben halten. Und wenn wir das tun, dann dürfen wir eben sicher wissen, dass uns nicht so heiß wird, sondern dass wir ein sehr schöne Dinge vor uns haben. Und das Ganze zeigt mir eigentlich nochmal so Gott in seiner Dreieinigkeit. Der Vater, der hat uns ins Leben gebracht, mit dem Willen, uns in der Ewigkeit dann wirklich als Geschwister, als Freunde zu haben, von Angesicht zu Angesicht mit ihm zu leben, in der Herrlichkeit. Er hat uns das Leben gegeben. Jesus eben ist der Vermittler, der uns eben das möglich gemacht hat durch seinen Tod am Kreuz, dass wir da hinkommen. Und der Heilige Geist ist eben unser Beistand, unser Helfer. Er ermöglicht uns, dass wir eben in Jesus bleiben, dass wir in seinen Geboten bleiben, dass wir als Rebe im Weinstock bleiben. Er gibt uns die Kraft dazu, immer wieder die Freude dazu und gibt uns auch die Leitung dazu, Schritt für Schritt auch zu gehen. Er warnt uns, wenn wir auf dem Weg sind, abzuweichen. Er wird zu uns reden, anklopfen. Pass auf, wo du hinläufst, pass auf, wo du hinschaust, pass auf, was du für Gedanken hast, was du für Regung in deinem Herzen hast. Er lässt uns ganz sicher nicht einfach so ins Verderben laufen. Es ist sein Höchstes, dass er uns in die Ewigkeit bringt. Und er wird alles dran setzen. Aber es liegt eben auch an uns, dass wir wirklich dranbleiben, dass wir beständig sind, dass wir eben überwinden. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns wirklich geschaffen hast, um bei dir in der Ewigkeit zu sein. Und Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du dein Leben gegeben hast als Lamm Gottes, dass du gestorben bist für mich und für uns, dass wir dadurch ja, gerettet sein dürfen, dass wir dadurch unsere Schuld ausgestrichen ist, Herr. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du unser treuer Begleiter bist durch unser Leben und dass du dafür sorgst, dass wir dann auch wirklich alles überwinden mit deiner Kraft, dass wir den Weg finden durch deine Leitung und dass wir dann in der Herrlichkeit mit dir feiern dürfen. Amen.
Weitergehen ist manchmal zart. Manchmal geht einem die Kraft aus und da gibt es Dinge, die einem helfen können. Wir haben hier sogar zu unserer Hochzeit, haben wir das gekriegt, aber ich glaube, das geht für den Glauben, gilt es genauso. Wenn die Energie nachlässt, Traubenzucker. Traubenzucker gibt nochmal so einen Energieboost, dass man durchhalten kann, um weiterzukommen. Und ich möchte über ein drittes Thema reden und ich ersetze das A durch ein E und das B-Zucker kommt weg, dann bleibt Treue übrig. Ich möchte über Treue reden. Die Offenbarung erinnert uns, dass wir Jesus treu sein sollen. Sogar treu bis zum Tod. Und ich möchte da ein paar Stellen voranstellen, die über Treue reden in der Offenbarung. Vier Bibelstellen. Die erste ist in Offenbarung 2, Vers 10. Da ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna, wo wir vor 4 Sonntagen gehört hatten. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Also da ist schon mal eine Stelle, wo es darum geht, für diese Gemeinde dort, aber auch für uns heute, sei treu bis zum Tod. Dann die zweite Stelle, Offenbarung 2,26 an die Gemeinde in Thyatira. Da heißt es, und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die Nationen gegeben. Also dieses Überwinden, Bewahren bis ans Ende. Dann Offenbarung 14,12. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Und dann noch Offenbarung 17, Vers 14b. Denn es ist der Herr der Herren und König der Könige. Und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und hier als Titel Treue. Das darf sie auszeichnen. Treue, das braucht es, um ans Ziel zu kommen. Und mein 10-Minuten-Talk ist hoffentlich ein bisschen was, so wie so ein kleiner Traubenzucker, der uns so ein bisschen boostet, dran zu bleiben am Weg. Treue besteht für mich aus zwei Elementen. Das eine ist aus Durchhalten. Da geht es so ein bisschen mehr um die Dauer, um dem Unangenehmen zum Trotz, so ein bisschen. Und aus Loyalität ein Stück weit. Da geht es so ein bisschen mehr um die Qualität vielleicht. Nicht nur die Dauer, sondern die Qualität, wie ich unterwegs bin. Also jetzt im Blick auf die Offenbarung würde ich Loyalität mal ohne irgendwelche Wörterbuch irgendwas mal so definieren. Ganz eng mit Jesus verbunden bleiben, da braucht es was Aktives von mir. Ganz eng mit Jesus verbunden bleiben, mich so mit ihm zu identifizieren, so mit ihm unterwegs, eng unterwegs sein, dass ich will, was er will, dass ich denke, wie er denkt. Eben heraus aus dieser starken Verbindung, dass ich dann wirklich loyal sein kann, wirklich das tue und möchte, was er will, weil ich so eng mit ihm unterwegs bin. Deswegen hat Treue auch viel mit Einstellung zu tun. Entscheidungen, die ich treffe. Wie wichtig ist mir Gottes Wort zum Beispiel? Wo suche ich Gemeinschaft? Eine Einstellung, ich will weiter durchhalten, und ich will es mit einer Herzensloyalität tun. Und in dem Sinne ist Treue nochmal eine Ergänzung zur Liebe. Auch zwischenmenschlich kann man jemanden wirklich lieben und trotzdem untreu sein. Das ist eine Realität, die möglich ist. Und genauso können wir Jesus lieben, auf eine gewisse Art und Weise, und trotzdem untreu sein. Und deswegen ist es wichtig, dass Treue dazukommt. Geht die Treue verloren, dann geht oft auch Glaube, Hoffnung und Liebe nach und nach verloren. Rückt in den Hintergrund. Und die Offenbarung zeigt uns, dass Treue notwendig ist. Es gibt immer wieder Drangsal, die uns dazu zwingt, entweder einen Kompromiss einzugehen oder treu zu sein, treu zu bleiben. Das ist immer wieder nicht das einzige und das Hauptthema der Offenbarung, aber ein Thema, das vorkommt. Und das erleben wir schon heute, dann aber ganz konkret und nochmal in einer ganz krassen Weise wird es in der Offenbarung für die Trübsalzeit beschrieben. Da spitzt sich das nochmal zu, da haben wir gehört gehabt, da gibt es diese zwei Tiere, die wahrscheinlich für militärische und wirtschaftliche Macht stehen und diese absolute Treue fordern. Da Karl hat gesagt, dieses Zeichen an Hand und Stirn, das da vorkommt, das Stück weit auch dafür stehen darf oder steht, dass diese Tiere Treue einfordern, absolute Treue in Gedanken und in Taten. Das, was uns heute oder vielleicht auch bald Treue abfordert, kann entweder tatsächlich eine reale Drangsal sein, dass wir verfolgt werden, dass wir Nachteile haben, wenn wir treu zu Jesus stehen, zu unserem Glauben, dass wir gezwungen werden, eine Entscheidung zu treffen, Kompromiss oder weiterhin mit Jesus. Aber es gibt auch noch andere Facetten. Im Offenbarungsstil ausgedrückt gibt es eine andere Drangsal, die Verlockung Babylons. Dass wir versucht werden, unser Leben von anderen Dingen als von Gott beeinflussen zu lassen. Dass wir uns einflüstern lassen, was ist uns wichtig, was möchte ich erreichen, was sind meine Ziele. Und deswegen lädt uns die Offenbarung auch ein. Bleib treu im Denken und Handeln auch weiterhin. Und das, was uns boosten darf, ist nicht nur, dass wir selber treu sind. Treue ist dabei, glaube ich, nicht nur eine einseitige Forderung, sondern es kommt erstens mit einer Belohnung. Es ist etwas, das sich absolut bezahlt macht. Die Bibel behauptet quasi, Treue ist besser, als das eigene Leben zu behalten. Also lieber treu sein und die Dinge, die anscheinend das Leben toll machen, die weglassen. Sogar das eigene Leben aufzugeben, ist besser, als diese Treue aufzugeben. Es lohnt sich, treu zu sein, auch wenn man alles verliert. Das sagt die Bibel eigentlich. Weil dadurch das eigentlich wirkliche alles gewonnen wird. Diese Belohnung, dass wir teilhaben, dass wir reinkommen in diese neue Schöpfung, die am Ende der Offenbarung beschrieben wird, wo Himmel und Erde zusammenkommen, verheiratet sind, wo alles wunderbar sein wird. Das ist die Belohnung. Das ist Teil dieser Treue. Und dann ein zweiter Aspekt noch. Es ist etwas, wozu Gott verhilft. Grundsätzlich ist es eigentlich fast immer so, Gott gibt und verhilft bei dem, wo er fordert. Und Treue, um treu zu sein, hat es zwei Antriebskräfte. Das eine ist meine Selbstkontrolle. Da, wo ich selber Initiative ergreifen muss, wo ich selber hinter den Zahn beißen muss. Wo ich mich selber sage, okay, die Dinge baue ich in mein Leben ein, weil sie mir helfen, treu zu bleiben. Aber es bleibt auch die Realität, dass unsere Willenskraft und alles, was daraus entsteht, nicht allein ausreichen wird. In Jesaja 40, 30 bis 31 wird diese Realität beschrieben, gleichzeitig mit einer Antwort, wie es wirklich weitergehen kann. Da heißt, Jünglinge, also auch die körperlich fit und stark sind, ermüden und ermatten. Und junge Männer straucheln und stürzen. Und jetzt das Mittel, was wirklich boostet, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Nicht wegen mir selbst, sondern wegen dem Traubenzucker, wegen der Treue Gottes eigentlich. Und das wird eigentlich auch beschrieben. Jesus selbst ist dieser Traubenzucker. In Offenbarung 17,11 wird er selbst der Treue genannt. Da heißt es, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Da wird Jesus beschrieben und er ist derjenige, der treu ist. Und wenn wir uns abhängig machen von ihm immer wieder neu, dann passiert dieser Boost. Er hilft uns, treu zu sein, weil er es kann, weil er selbst die Treue ist. Er selbst ist unser Traubenzucker. Und deswegen gönn dir Jesus, weil er das verhilft, weiter dran zu bleiben. Zusammenfassend, Treue ist eigentlich, ich möchte dranbleiben, Jesus zu vertrauen und mich von ihm abhängig zu sein. Weil er für mich den Tod ausgehalten hat, weil er treu war, er hat es ausgehalten und er sich zu mir stellt, loyal ist. Deswegen möchte ich an dem festhalten. Das ist meine Treue, an dem klammere ich mich vor allem. ergänzt mit meiner Willenskraft. Und es ist mir so wertvoll, an dem festzuhalten, was Jesus für mich getan hat, mehr als mein eigenes Leben. Mehr als schnelle Lösungen für meine Bedürfnisse. Treue ist besser als Leben, denn es bedeutet, das Rennen zu beenden und es bedeutet unvorstellbare Freude für immer und ewig bei Jesus. Und daher, lass Jesus beeinflussen, was du empfindest, was gut für dein Leben ist. Mach dich abhängig von ihm und lass dich von Gottes Treue boosten, treu zu sein im Denken und im Handeln, heute und morgen, denn es lohnt sich fürs Übermorgen.